Ja, guten Morgen und ich spreche auch noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken für diesen Text, möchte danken für die Gedanken, die da drin liegen und ich möchte dich bitten, dass du die Worte, die jetzt kommen und erstmal nur Worte sind, dass du die gebrauchst und dass du da was draus machst. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Mach was draus, Bernd hat es schon angedeutet. Und diese Serie soll eine Einladung sein, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Gottesbeziehung oder die eigene Gottessuche. Anders gesagt, es geht darum, deine Gottesbeziehung nicht so dem Zufall zu überlassen, auch die Zeit, die du hier im Kontext von der Gemeinde verbringst, nicht dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich sie zu nutzen, also was draus zu machen. Und dazu hatten wir letzte Woche gesagt, es gibt zwei Arten, wie man in diesem Zusammenhang Kirche verstehen kann. Man kann Kirche entweder als eine Serviceeinrichtung verstehen, so für die geistlichen und manchmal auch sozialen Bedürfnisse, wo ich so in diesen Hinsichten irgendwie gut bedient werde. Oder ich kann Kirche als eine Werkstatt oder ein Fitnessstudio verstehen, wo es letztlich darum geht, dass ich selbst aktiv werde. Ein Ort, ein Netzwerk, was dazu da ist, dass ich selbst Verantwortung für die Form meines Glaubens übernehme und für die Menschen um mich herum. Und wir hatten dann noch dieses andere Bild gebraucht mit der Frage, verstehst du die FEG Mike Schwaben eher wie ein gutes Restaurant, wo du kommst, um dir irgendwie gute Nahrung, geistliche Nahrung servieren zu lassen? Oder verstehst du die FEG Mike Schwaben eher wie ein Kochstudio, wo es auch um Nahrung und ums Kochen geht, aber man eben einen Teil des Ganzen mitkocht, Selbstverantwortung übernimmt und auch für sich und andere kocht? Und diese Predigtserie soll eben eine Ermutigung für diese zweite Perspektive sein, Kirche als Kochstudio. Die Einladung ist, nicht nur hier zu sitzen und zu konsumieren, was auch für eine Phase okay ist, sondern mitzukochen, aktiv zu sein und für die eigene Gottesbeziehung, für die anderen hier etwas zu tun. Die Einladung ist, mach was draus. Und damit kommen wir zu unserem Predigttext aus Römer 12. Ich habe ja bereits letzte Woche über diesen Abschnitt gesprochen, insbesondere über den ersten Vers. Und es ging darum, dass wir aufgefordert sind, uns ganz praktisch an Gott hinzugeben. Mit dem, was wir sind und mit dem, was wir können. Und zwar nicht aufgrund von Druck oder aufgrund von Pflicht oder aufgrund von Tradition, sondern motiviert und aktiviert durch die Barmherzigkeit Gottes. Durch die Barmherzigkeit Gottes, die Ausgangspunkt und auch Treibstoff von allem ist, was wir tun und leben. Und heute liegt unser Fokus auf Römer 12, 2, wo Paulus noch eine zweite Aufforderung hinterher schiebt, nämlich die Aufforderung, dass wir uns verwandeln sollen. Lasst euch verwandeln. Und im Griechischen steckt da in diesem Vers ein ganz interessantes Wortspiel drin. Denn der erste Teil von diesem Vers, in dem es heißt, gleicht euch nicht der Welt an, da steht im Griechischen eigentlich, gleicht euch nicht dem Schema dieser Welt an. Und Schema ist ein Begriff, den wir im Deutschen kennen. Wir benutzen ihn für Muster, für Form, für Modell. Und genau das ist hier enthalten. Gleicht euch nicht dem Schema, also dem Muster, der Form, dem Modell dieser Welt an. Und dann kommt der zweite Teil von dem Vers, sondern lasst euch verwandeln. Und im griechischen Wort für verwandeln, metamorpho, steckt das Wort morphe drin, was Form und Gestalt bedeutet. Ja, Metamorphose habt ihr vielleicht schon mal gehört, Biologieunterricht. Die Veränderung der Gestalt einer Raupe in die Gestalt eines Schmetterlings. Und dadurch entsteht eben in diesem Vers ein ganz interessantes Wortspiel. Paulus sagt, passt euch nicht dem Schema der Form dieser Welt an, sondern nehmt eine andere Form ein. Kommt in eine eigene Form. Folgt nicht nur dem Schema dieser Welt, sondern findet eure eigene Form. Verlasst Schema F sozusagen. Folgt nicht einfach dem, was ihr angenommen habt, weil ihr es schon immer so gehört habt und einfach nachplappert. Ja, unreflektierte Mainstream meinetwegen. Sondern kommt in eine eigene neue Form. Und ich finde, die beste Art und Weise, dieses Geformtwerden in die deutsche Sprache zu bringen, ist, dass wir von Profil sprechen. Dass wir sagen, raus aus dem Mainstream, raus aus dem Schema F und hinein in ein eigenes Profil. Und zwar ein Profil, das gut ist und das vollkommen ist und das Gott gefällt. Und um dieses Profilieren im Sinne Gottes um dieses Verwandeltwerden, darum soll es heute gehen. Weil das ist etwas, wofür du und ich selbst Verantwortung übernehmen können und Verantwortung übernehmen müssen. Ein Pastor und eine Gemeinschaft können das letzten Endes nicht für einen tun. Sonst wären sie eine ziemlich forcierende und übergriffige Gemeinschaft. Sondern wir selbst sind gefragt, dieses Profil mit Gott zu entwickeln. Wir selbst sind gefragt, in eine Form zu kommen, die eben gut und vollkommen und gottgefällig ist. Zwei Überschriften habe ich heute. Eine neue Denkweise. Erstens eine neue Denkweise und zweitens die Fähigkeit zu beurteilen. Das Erste, was uns Paulus über dieses neue Profil sagt, ist, dass wir es nicht alleine generieren können. Ein ganz wichtiger Gedanke. Sondern er fordert uns auf, dass wir uns verwandeln lassen. Wörtlich, dass wir uns formen lassen. Also da ist Gott im Spiel, ohne ihn geht es nicht. Das bedeutet aber nicht, dass diese Verwandlung einfach so vom Himmel fällt und wir nichts dazu tun könnten, sondern Paulus sagt uns hier auch, wodurch dieses Verwandeltwerden geschieht. Ihr habt den Vers hier vorne. Es passiert durch die Erneuerung unseres Denkens. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Und das Erste, was mir daran auffällt, ist, dass es eigentlich eine super moderne Art ist, über uns zu sprechen. Katja Verrison, eine Top-Beraterin für Führungskräfte im Silicon Valley, coacht irgendwelche Führungskräfte von Facebook, Twitter und Co., sagt in einem Interview, wenn jemand wirklich erfolgreich sein will mit seinem Business, seiner Idee, dann reicht dafür nicht einfach nur Disziplin und eiserner Wille, sondern dann braucht es dafür eine neue Art zu denken. Und sie spricht von The Art of Abundant Thinking, also von der Kunst des Denkens aus einem Überfluss heraus. Super spannender Ansatz, findet dazu einiges im Netz, wenn es interessiert. Aber darum geht es gar nicht, sondern mir geht es darum, dass sie von einer neuen Art zu denken spricht. Das ist etwas, was heute so viel gefordert und auch erwartet wird. Ja, dass man Dinge für sich neu framet, dass man in ein neues Mindset hineinkommt. Es geht ganz oft und ganz viel um eine neue Denkweise. Und jetzt schauen wir in unseren Text rein, fast 2000 Jahre alt, und genau das ist seine Sprache. Diese Umformung geschieht durch die Erneuerung eures Denkens. Und natürlich bleibt es trotzdem erstmal ein riesiger Begriff, Erneuerung eures Denkens. Was meint das? Was soll das? Es klingt ja sehr groß, da geht es offensichtlich nicht nur darum, wie denke ich zu Thema A oder Thema B, ja, zum Thema Familie oder zum Thema Politik, sondern es klingt eher nach einer Erneuerung meines ganzen Lebensparadigmas, ja, meiner ganzen Lebenssicht, auch meines Selbstverständnisses. Deswegen umso dringender die Frage, was meint Paulus mit Erneuerung des Denkens? Und der beste Weg, um uns eine Antwort zu nähern, ist zu schauen, wie Paulus eigenes Denken durch die Begegnung mit Gott erneuert und verändert worden ist. Weil er hat diesen Vers ja geschrieben. Und das Gute ist, Paulus beschreibt es tatsächlich an anderer Stelle, wie sich sein Denken durch die Begegnung mit Christus verändert, nämlich in Philipper 3, dem zweiten Text, den wir gelesen haben. Und um da einen guten Einstieg zu finden, möchte ich euch kurz Bernard Loiseau vorstellen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Bernard Loiseau war einer der bekanntesten Starköche Ende des 20. Jahrhunderts. Er galt als einer der besten Köche überhaupt und sein Restaurant in Frankreich hatte gleich 3 Michelin-Sterne. In einem anderen Ranking 19 von 20 Punkten. Also wirklich edel und exklusiv. Und ich habe euch einen kleinen Absatz mitgebracht, wie jemand in einer Biografie über ihn und seine Lebensdenke geschrieben hat. Da heißt es, seitdem er den 3. ich mach's mal deutsch, das ist ein bisschen einfacher für mich zum Aussprechen, Michelin-Stern erhalten hatte, verfolgte ihn ständig der Gedanke, dass er ihn wieder verlieren könnte. Die Vorstellung, möglicherweise wieder abgewertet zu werden, wieder nur ein 2-Sterne-Chef zu sein, war für ihn unerträglich. Seine Lebensphilosophie war: Ich bin an der Spitze, ich bin der Beste. Wenn man das so liest, versteht man, denke ich, sofort einen wichtigen Teil der Denke dieses Mannes. Loiseau war ein Mann, der offensichtlich sein ganzes Leben und seinen Selbstwert darauf aufgebaut hat, der beste Küchenchef dieser Welt zu sein. Wenn der Selbstzweifel kam, 3 Sterne. Darauf konnte er sich berufen. Das war seine Denke. Und mit diesem Beispiel im Kopf kommen wir jetzt zu Philipper 3. Und da merkt man schnell, dass Paulus etwas Ähnliches von sich beschreibt. Etwas, was er früher getan hat, aber jetzt nicht mehr tut. Paulus schreibt nämlich, dass auch er sein Leben und seinen Selbstwert, Zitat, auf menschliche Leistungen aufgebaut hatte. Genau das sind seine Worte, dass er sich bestimmte Sachen gerühmt hat und sich auf bestimmte Leistungen berufen hat. Für Paulus waren es jetzt keine Michelin-Sterne gewesen, aber in seiner alten Denke hat er sich darauf berufen, dass er aus der besten Nation stammte, ein Hebräer von reinster Abstammung, zur strengsten und besten religiösen Schule gehörte, den Pharisäern, und außerdem perfekt in seiner Umsetzung der Anforderungen des Gesetzes seiner Zeit war. Fehlerlos. All das war seine Philosophie und seine Selbstwertgrundlage. Aus der besten Nation, strengste Schule, perfekter Gehorsam. Sozusagen seine 3 Sterne, mit denen er sich rühmen konnte, um sich gut über sich selbst zu fühlen. Und ich glaube, die gleiche Denkweise können wir ständig auch bei uns selbst entdecken, beobachten. Sie ist irgendwie ganz natürlich in uns. Auch wir sind sozusagen ständig auf der Suche nach einem Stern, an den wir uns klammern können. Eine Leistung, eine Errungenschaft, die strahlt und auf die wir uns dann irgendwie aufbauen können, die uns irgendwie Ruhe schenkt, wenn der Selbstzweifel kommt. Vielleicht kennt einer diesen Songtext aus dem Film Fame. Ich glaube, ich habe ihn schon mal hier zitiert. Eine junge, aufstrebende Gesangsstudentin, die dieses passende Lied formuliert. We are always proving who we are, always reaching for the rising star, to guide me far and shine me home out here on my own. Übersetzt, wir sind alle dabei, uns zu beweisen, zu zeigen, wer wir wirklich sind. Wir streben und greifen nach hellen Sternen, damit sie uns führen und nach Hause bringen. Und nach Hause bringen, das ist natürlich ein Bild für genau diese Lebensbegründung. Für dieses Ankommen und das Gefühl, ich bin wer und ich bin geliebt. Ja, irgendein Stern, auf den ich mich gründen kann. Was ist dein Stern? Und für Paulus war genau das die alte Denke. Und zwar eine Denke, die für ihn zu destruktiven Mustern geführt hat. In Vers 6 schreibt er, mein Eifer war so groß, dass ich sogar die christliche Gemeinde verfolgte. Er war bereit, Menschen zu verfolgen und sogar zu töten. Diese Lebensgrundlage, zur strengsten Schule zu gehören und der wahrste Hebräer zu sein, diese Selbstbegründung hat dazu geführt, dass er letztlich bereit war, das zu vernichten, was da nicht reingepasst hat. Und auch für unseren Beispielmann Loiseau war diese alte Denke eine destruktive Angelegenheit. Wir haben von seiner Unsicherheit und seiner ständigen Sorge gelesen. Was, wenn ihm einer der 3 Sterne entzogen worden wäre? Für ihn wäre das innerliche Ende gewesen. Und der traurige Punkt ist, im Fall von Loiseau war es auch sein Ende. Anfang 2003 ist er in diesem einen Ranking tatsächlich 2 Punkte abgestuft worden. Und es kam dann dieses Gerücht auf, dass er auch noch einen Michelin-Stern verlieren sollte. Und so hat sich Loiseau Anfang Februar 2003 das Leben genommen. Auch wenn es jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel ist, es zeigt uns etwas von dieser Unsicherheit und von dieser Gefahr dieser selbstgemachten Lebensgrundlagen und von dieser Art, über sich selbst zu denken. Aber dann spricht Paulus eben noch von seiner neuen Denke, von einer neuen Art, sich selbst zu sehen. Und die beschreibt er dann ab Vers 7. Und zwar schreibt er als erstes, dass er etwas anderes als Lebensgrundlage gefunden hat, was so viel besser ist als die anderen alten Lebensbegründungen. Dass die ihm sogar im Vergleich dazu wie Dreck erscheinen. Und er sagt auch, was diese neue Lebensbegründung ist, nämlich er nennt es die Erkenntnis Christi. Ich betrachte alles als Nachteil, weil die Erkenntnis Christi meines Herrn alles übertrifft. Und in Vers 9 beschreibt er, dass der Kern von dieser Erkenntnis Christi für ihn darin besteht, dass er begriffen hat, dass er seine Lebensgrundlage nicht mehr selbst produzieren will und muss, sondern sie ihm geschenkt werden kann von Gott, von Christus her. Dass es eine Selbstbegründung gibt, die nicht aus eigenen Leistungen oder erreichten Messlatten besteht, sondern eine, die völlig geschenkt werden kann, nämlich von Christus her. Und lesen wir das mal in seinen eigenen Worten in Vers 9. Das ist nämlich genau diese neue Denke. Er schreibt, ich suche nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung irgendeines Gesetzes oder Anspruchs herkommt, sondern die Gerechtigkeit des Glaubens, die von Gott herkommt und denen geschenkt wird, die glauben. Und nun setzen wir mal anstelle von diesem fremden und theologischen Wort Gerechtigkeit das Wort Lebensbegründung ein. Lesen wir es nochmal. Ich suche nicht meine eigene Lebensbegründung, die aus der Befolgung irgendeines Gesetzes herkommt, sondern die Lebensbegründung des Glaubens, die von Gott herkommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich glaube, wenn wir das so lesen, merken wir, wie relevant es auch für uns heute wird. Es geht hier um eine neue Denke. Ich suche nicht meine eigene Bestätigung meines Wertes, letztlich aus Leistung, aus Frauen, aus Sex, aus Macht, aus irgendeinem tollen Auto, aus Erfolg, aus Frömmigkeit, aus irgendwelchen Spielständen oder sonst irgendwas bestehen kann. Nein, ich suche die Bestätigung, die aus dem Glauben kommt und von Gott her geschenkt wird. Diese Lebensbegründung, diese neue Ausgangssituation ist diese neue Denke. Und das ist auch die Evangeliumsdenke grundsätzlich. Ja, in Römer 1, Vers 16, dieser entscheidende Satz, der auch für Luther der Durchbruchssatz war. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die glauben. Denn, und jetzt wird es interessant, denn es ist eine Gerechtigkeit, eine Selbstbegründung, eine Lebensbegründung, die von Gott her offenbart wird. So fasst Paulus das Evangelium zusammen. Es ist eine Gerechtigkeit, eine Selbstbegründung, die von Gott her offenbart wird. Nicht aus meinen eigenen Leistungen. Und daraus zu leben, das ist erneuertes Denken. Leben mit einer Selbstbegründung, die mir geschenkt und zugesprochen wird. Dass bei euch allen Leistungen da sind, da bin ich mir sicher. Ich erlebe hier viele begabte, erfolgreiche, engagierte, zielstrebige Menschen. Viele von euch haben wirklich Erstrebenswertes erreicht. Privat, beruflich und auch familiär. Aber selbst wenn es 5 Michelin-Sterne wären, also mehr als es eigentlich gibt. Der Punkt ist, es wäre toll, aber das ist nicht das Material für die Begründung deines Selbst. Sondern deine Selbstbegründung ist dir geschenkt. Und zwar von Gott her geschenkt und offenbart. Und sie besteht in Gottes Liebe für dich, die er belegt und bewiesen hat durch seine Hingabe am Kreuz. Seht ihr, durch das Kreuz kommt eine ganz große Ehrlichkeit in unsere Selbstbegründung hinein, eine ganz tiefe Realität. Das Ende der Illusion und Schnörkel über uns selbst, sage ich mal. Denn durch das Kreuz werden mir 2 Dinge deutlich gemacht. Zum einen, dass ich so egoistisch und verbohrt und destruktiv gewesen bin und auch immer wieder noch bin, dass Jesus für mich sterben musste. Weniger tat es nicht. Weniger war nicht genug. Aber zugleich wird mir durch das Kreuz auch deutlich gemacht, dass Gott mich so sehr schätzt und so sehr liebt und so viel Gutes in mir sieht, dass Jesus gerne bereit war zu sterben. Für mich. Er war gerne bereit, sich hinzugeben für uns, für unsere Schuld, für dich und für mich. Das beides wird am Kreuz offenbart. In Kurzform, dass wir tiefer verdreht und verkrümmt sind, viel mehr auf uns selber bezogen, als wir uns manchmal eingestehen können, aber zugleich mehr gewollt und mehr angenommen und mehr geschätzt und mehr geliebt, als wir uns jemals hätte erträumen können. Jemand war sogar bereit, für uns zu sterben. Ich glaube, das ist zugleich die realistischste und beflügelndste Selbstbegründung, die wir finden können, die einem zugesprochen werden kann. In Offenbarung 22 spricht Jesus: Ich bin der helle Morgenstern. Jesus ist der einzig wahre helle Stern, an den du dich hängen kannst, der dir wirklich das Gefühl des Angekommenseins geben kann und der dein Leben dabei nicht auffrischt und zerstört und auch nicht das Leben der anderen, sondern der dich freisetzt und dich zum Leuchten bringt. Und ich glaube, mit dieser erneuerten Denke über uns selbst ist ganz viel möglich dann in Bezug auf unser Profil. Denn mit dieser Denke und Lebensbegründung agieren wir aus einer Fülle heraus. Kommen wir auch wieder zu Abundant Thinking. Gefüllt von Zuspruch und von Liebe und von Annahme in Christus. Anstelle der ständig nagenden Fragen, bin ich erfolgreich genug, wie geht's weiter, werde ich mich halten können, wo ich bin, kann ich noch mitschwimmen und so weiter. Statt dieser existenziellen Fragen, die bis in die Tiefe gehen, ist da diese solide Erfahrung von empfangenem Zuspruch, von empfangener Vergebung, von wertschätzender Treue und von einem Getragensein. Und nur wenn ich mit dieser Fülle lebe, kann ich sie auch weitergeben. Auch anderen vergeben, auch anderen gegenüber treu bleiben. Auch andere tragen und ertragen, weil ich selbst nicht aus einer Knappheit agiere, sondern selbst getragen bin. Hört euch mal noch kurz die Liste eines neuen Profils an, das Paulus in Galater 5 beschreibt. Nur ein kleiner Teil davon, nur 4 Worte. Er schreibt, die durch Gottes Geist erneuerte Haltung ist Liebe, Freude, Treue und Selbstbeherrschung. Ich habe einige weggelassen. Bleiben wir einfach mal nur bei den 4. Ich frage dich, mit welchem unterschwelligen Gefühl kann man das besser leben? Liebe, Treue, Freude, Selbstbeherrschung. Mit einem Gefühl der Knappheit und der Unsicherheit über mich selbst, wo ich Angst habe, dass ich vielleicht gar niemand bin und krampfhaft mich an allen möglichen Dingen festhalten muss. Oder mit dem Gefühl, getragen, gehalten, versorgt und geliebt zu sein. Ich glaube, ich muss euch die Antwort nicht geben. Ihr kommt selbst drauf. Paulus sagt, nicht mehr nach meiner eigenen Selbstsicherheit suche ich, sondern nach der, die mir von Gott her und durch das Evangelium geschenkt worden ist. Das ist die neue Denke und ich glaube, sie generiert wirklich ein neues Profil in unserem Wesen und in unserem Herzen. Kommen wir jetzt noch zu diesem zweiten, deutlich kürzeren Punkt, nämlich, dass zu diesem Profil eine Fähigkeit dazukommt oder dazugehört. Paulus schreibt, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, dann werdet ihr beurteilen können, was Gottes Wille ist. Also die Fähigkeit zu beurteilen gehört zu diesem neuen Profil dazu. Beurteilen können, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt. Und auch dafür ist es natürlich nötig, Selbstverantwortung zu übernehmen, ja, sich selbst klar zu werden, was eigentlich das Gute und Vollkommene und Gott Wohlgefällige ist. Und schon allein, dass Paulus sagt, dass es dafür eine Fähigkeit des Beurteilens braucht, ist ein Zeichen dafür, dass es nicht immer von Anfang an einfach so klar ist. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die einfach von der Bibel her, aus der Perspektive Gottes, da nicht immer so klar ist. Ja, was das Richtige oder das Falsche in diesem Moment ist. Für viele unserer Themen gibt es noch nicht mal Worte oder Begriffe in der Bibel. Also kurz gesagt, für nicht wenige Aspekte des Lebens gibt es keine direkten Antworten, wo man einfach aufschlagen könnte und sagen könnte, voilà, so und so. Und selbst dort, wo es klare Aussagen gibt, lassen diese Aussagen oft ganz schön viel Raum, sie zu füllen und auch unterschiedlich zu füllen. Hier im selben Kapitel in Römer 12, Vers 10 heißt es zum Beispiel, übt herzliche Geschwisterliebe miteinander. Aber was heißt es eigentlich genau? Die Aussage ist einerseits klar, aber auf der anderen Seite heißt Geschwisterliebe, dass wir alle Freunde miteinander sein müssen, ganz eng und jedes Geheimnis erzählen. Heißt das, dass wir auf gar keinen Fall die Geburtstage der anderen vergessen dürfen, so wie ich den Geburtstag meines Bruders nicht vergessen sollte? die Richtung ist irgendwie klar, aber was es genau heißt, da gibt es doch irgendwie Spielraum. Oder in Vers 16 des gleichen Kapitels schreibt Paulus, seid eines Sinnes. Auch da die Frage, was ist eigentlich eines Sinnes sein? Sollen wir alle die gleichen theologischen Überzeugungen haben? Sollen wir alle gleich politisch denken? Was genau ist gemeint? Paulus sagt es hier nicht. Und ich denke, ihr versteht meinen Punkt, selbst mit der Bibel ist es oft einfach nicht so ganz klar, was in einer bestimmten Situation der genau richtige Weg ist und das gute Profil, das vollkommene Profil, das, was Gott gefällt. Es scheint mir so, als ob viele biblische Aussagen eher wie so Leitplanken sind, die so eine gewisse Straße, so eine Autobahn markieren, aber auf dieser Straße gibt es irgendwie 15 verschiedene Spuren, die man nehmen kann. Und manchmal kämpfen Christen da auch miteinander, welche die richtige ist. Auf jeden Fall gibt es da Raum, der zu füllen und der zu entscheiden ist. Und deswegen ist diese Fähigkeit, das beurteilen zu können, für mich und meine eigenen Linien zu ziehen, ganz entscheidend. Denn nur so entsteht am Ende auch ein eigenes Profil. Und ein klassisches Beispiel dafür, für so eine Profilierung, ist die Frage, die in der DDR viele christliche Familien beschäftigt hat. Nämlich die Frage, ob sie ihre Kinder zu den kommunistischen Massenorganisationen zulassen konnten oder nicht. Ja, also ihre Kinder zur FDJ schicken oder, und später zur Jugendweihe. Es war eine Frage mit riesiger Tragweite, weil die Kinder, wenn sie nicht gingen, zum Beispiel keine Chance auf eine akademische Laufbahn hatten. Viele christliche Eltern hatten das Gefühl, dass sie ihre Kinder nicht einfach zu diesen Treffen schicken konnten, weil sie dort in eine Treue zu einem Staat eingeführt worden sind, der auch manche fragwürdige Dinge gedacht und gemacht hat. Andere christliche Familien hatten das Gefühl, naja, das geht durchaus, weil wir müssen sozusagen von innen heraus das System mit beeinflussen. Und natürlich hat man damals auch viel in der Bibel geschaut, hat Bibelarbeiten gehalten, aber der Fakt war, zum Schluss war es nicht eindeutig aus der Schrift klar, was man machen sollte. Also musste jeder für sich selbst beurteilen. Jede Familie eine eigene Entscheidung finden, ein eigenes Profil. Und manche christliche Familien haben die Linie für sich so gezogen, dass sie ihre Kinder nicht hingeschickt haben. Andere haben die Linie anders gezogen und ihre Kinder hingeschickt. Aber der Punkt war, jeder musste darüber nachdenken. Jeder musste dafür eine Antwort finden. Es gab nicht irgendwie so eine neutrale Position, sondern jeder musste sich positionieren und sein eigenes Profil finden. Und das war entscheidend. Und ich meine, genau das müssen wir auch. Da kommen wir nicht drum rum. Letztlich kann nur durch persönlich gezogene Linien ein eigenes Profil entstehen. Und dieses DDR-Beispiel ist deshalb auch so gut, weil es deutlich macht, dass man diese Linien in relativ vielen praktischen Lebensfragen durchaus auch unterschiedlich ziehen kann. Und Christen bei vielen wichtigen Fragen durchaus auch an unterschiedlichen Stellen ihre Grenzen festlegen werden. Der entscheidende Punkt ist, dass wir sie ziehen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir es beurteilen lernen und persönlich Verantwortung vor Gott übernehmen. Und das gilt für so viele praktische Fragen, für den richtigen Umgang mit Kindern in der Erziehung, für den richtigen Umgang mit Sexualität, für den richtigen Umgang mit zu viel Arbeit, für das richtige Verhältnis zur Politik, für den richtigen Umgang mit Geld und Besitz, für schwierige biografische Entscheidungen und so weiter und so weiter. Es gibt so viele praktische Fragen, wo sich auch Christen zusammen in einen Raum setzen und gemeinsam in die Bibel schauen, Anhaltspunkte finden, Seitenplanken, die so klar leuchten, auch an beiden Seiten stehen. Und dann müssen sie beurteilen, was gut und vollkommen und Gottes Wille ist. Sie müssen für sich selbst eine Entscheidung treffen. Und die Erwartung ist manchmal, dass die Gemeindeleitung solche Felder für alle klärt. Für die ganze Gemeinde. Hat die Gemeindeleitung denn kein Paper dazu geschrieben? Ich habe mich mal in der Gemeinde vorgestellt, da gab es zu sehr vielen Punkten ein Paper. Ich bin schließlich nicht hingegangen. Die Antwort ist, haben wir bisher nicht gemacht hier. Und werden wir voraussichtlich auch nicht. Stattdessen sollte vielleicht eher unser Paper sein, ermutigen wir euch, selbst oder mit anderen zusammen, denen ihr vertraut und die euch bereichern, die auch nicht unbedingt eurer Meinung sind, euch hinzusetzen, die Seitenplanken anzuschauen und dann eure eigene Entscheidung zu treffen. Wie ihr das füllen wollt, mit und vor Gott. Mit und vor Gott beurteilen, was das Gute und Vollkommene und Gottgefällige ist. Nicht alleine gelassen, sondern in Gemeinschaft. Dafür ist Gemeinde hier auch ein gesunder Raum. Auch nicht oberflächlich, nicht als Entschuldigung, sondern als ein wirklich wichtiger, gottgewollter Prozess für euch. Ja, euer eigenes Profil. Die Bibel lässt in vielen Bereichen Raum. Ist eben nicht klar, was immer alles ist. Sonst würde Paulus nicht sagen, dass wir die Fähigkeit zum Beurteilen brauchen. Hier steht nicht, es ist beurteilt und du musst es dir nur mit der Konkordanz raussuchen, sondern hier steht, wir sollen beurteilen lernen, was das Gute und Vollkommene ist innerhalb des Rahmens, den wir im Wort Gottes vorfinden. Und ich denke, das ist entscheidend und verbindend auch hier. Ja, die Hilfsmittel für die Beurteilung, die stehen uns, glaube ich, zur Verfügung. Hilfsmittel sind die Bibel, ganz klar, die Meinung von anderen Christen, das Wirken des Geistes, das wir erbitten können. Hilfsmittel ist auch diese neue Denke, die nicht angstgetrieben ist, sondern aus einer Fülle herauskommt. Hilfsmittel sind die Predigten hier und andere Inputs, die ihr habt. Es gibt viele Hilfsmittel. Nutzt sie. Gebraucht sie. Macht was daraus. Übernehmt Verantwortung, um dieses neue eigene Profil immer wieder zu finden. Schluckt nicht einfach nur das runter, was euch der Pastor hier vorne sagt. Auch in Bezug auf diese Predigt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns heute vielleicht besonders schwer fällt. Es fällt uns schwer, ein eigenes Profil zu entwickeln, weil wir Angst haben, dadurch Ablehnung zu erfahren. Auch nicht mehr dazu zu gehören. Es fällt uns schwer, weil es auch heute viele hundert unterschiedliche Meinungen zu jedem Thema gibt. Ja, da ist es gar nicht so einfach, irgendwie ein eigenes Profil zu finden. Es fällt uns schwer, weil wir andere nicht vor den Kopf stoßen wollen. Ja, auf der einen Seite erwartet man ein Profil und auch eine eigene Meinung, aber auf der anderen Seite bitte nicht kantig und klar oder womöglich noch mit der Vorstellung, es gäbe überhaupt richtig und falsch. Und es fällt uns schwer, weil eine Reihe von uns auch aus einer Frömmigkeit kommen, in der immer alles klar und eindeutig war. Wo es eigentlich gar kein Fragen gab, gar kein Beurteilen notwendig war. Oder wo ein eigenes Profil immer mit Macht und Druck verknüpft wurde. Aber Paulus spricht hier von der Fähigkeit und von der Notwendigkeit zu beurteilen. Wenn wir heute hier eine Umfrage zu unterschiedlichen Lebensfragen machen, ich bin überzeugt, wir würden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Hoffe ich zumindest. Ihr würdet wahrscheinlich Christen finden, die etwas liberaler über einzelne Punkte denken und Christen, die etwas konservativer darüber denken. Das heißt, du hast hier eigentlich immer herausfordernden Input. Und nicht so die Situation, wo hinten der Hund auf der Ablage steht und wenn das Auto über den Hubbel fährt, alle immer nicken. Weil alle immer das Gleiche denken und jeder weiß, was er sagen muss. Eine Gemeinde, in der unterschiedlich gedacht wird, das ist nicht unbiblisch oder gefährlich, sondern einfach normal. Es gehört zu einer gesunden Gemeinde dazu, in der Menschen ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen. Und wenn du jetzt fragst, wie können unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ergebnissen in der gleichen Gemeinde bleiben? Wie kann das funktionieren, ohne dass alles auseinanderfliegt und man sich gegenseitig die Meinungen um die Ohren schlägt? Braucht es da nicht jede Menge Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit? Überhaupt nicht. Denn die Begründung der christlichen Gemeinschaft liegt in dieser neuen Denke. Dass Christus unsere Lebensbegründung ist und dass er das verbindende Element ist. Und eben nicht, wie wir über die einzelnen Partikularthemen denken oder was wir alles Richtige tun oder getan haben. Es braucht diese Reibungsflächen, es braucht Austausch und Diskussion, um überhaupt verantwortlich eine Entscheidung treffen zu können. Gedacht, wie langweilig und traurig wäre das, wenn wir alle gleich denken würden und jeden, der diese andere vermeintlich schreckliche Position hat, ausschließen würden. wie viel Herausforderung die gut tut und die auch profiliert, würde uns dadurch verloren gehen. Wie weit wären wir weg von diesem Römer 12, Vers 2? Wir brauchen einander gerade in unserer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, aber eben verbunden in Christus und in seinem Ja für uns. In diesem von ihm ergriffen worden sein, wie Paulus es formuliert. Und ich glaube, dann entsteht eine ganz besondere Umgebung, die sehr spannend ist und auch überraschend ist für Menschen, die von außen hinzukommen. Unsere Gesellschaft kann das nicht. Weil sie merken, es gibt diese Verbindung im Evangelium, in dieser Christusbegegnung. Davon weichen wir niemals ab. Aber sonst gibt es einfach denkende Menschen, die versuchen, ihren Weg in der Verantwortung vor Gott und angesichts der Barmherzigkeit Gottes zu gehen. Ich habe gedacht, versuchen wir diesen durchaus schwierigen, auch nicht immer gelingenden, aber aus meiner Sicht faszinierenden und auf dieser Welt auch einmaligen Weg zu gehen. Verbunden in Christus, mit der Fähigkeit, beurteilen zu können. Amen.